Heute ist der vierte Advent. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon so richtig in der Adventszeit angekommen seid. Ich habe heute Morgen hier die vierte Kerze angezündet und habe gemerkt, es kommt erst so langsam irgendwie diese Adventszeit so auf von mir innen drin. Und doch befinden wir uns eigentlich schon seit längerem in dieser Adventszeit, wo wir warten auf den König, auf den Jesus, dass wir Geburtstag feiern von Jesus an Weihnachten. Und ihr Lieben, das ist jetzt gar nicht mehr so lang hin, Weihnachten. So richtig Adventsstimmung kam bei mir am Freitag auf. Da war ich nämlich mit beim letzten Stammtreff der Royal Ranger. Und das war richtig cool. Das war kalt, es lag Schnee, es gab richtig coole Feuer, es gab richtig gute Gemeinschaft, ein richtig gutes Beisammensein, Punsch für innere Wärme, einen guten Impuls, auch für die innere Wärme, dickes Anziehen und beieinander stehen am Feuer für äußere Wärme. Und insgesamt war echt cool, das mitzuerleben, wie die Ranger jetzt zusammengestanden haben, auch auf Weihnachten geschaut haben. Und diese coole Arbeit in diesem Jahr zu Ende gegangen ist mit Hinweis auf Heiligabend und im nächsten Jahr geht's weiter. Also es war richtig cool und da kam für mich so mit Weiße Weihnacht so ein bisschen richtig auch Stimmung irgendwie so ganzheitlich in mir auf. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht aber auch in der Adventszeit mitgelesen hat. Wir hatten hier so ein Heft mit verschiedenen Texten aus dem Alten Testament und haben uns immer wieder angeschaut, wie schon im Alten Testament gesprochen wird über Jesus, über den verheißenen Messias. Und ich finde trotzdem diese Texte, die ich mit Genuss gelesen habe, die haben trotzdem auch schon in mir was Weihnachtliches hervorgebracht. Nämlich eine Erwartungshaltung, eine Hoffnung, dass nämlich die Leute, die diese Texte im Alten Testament, die hatten eine Hoffnung, die über Jahrtausende überdauert hat und die hat Hoffnung geschenkt, bis Jesus Christus endlich irgendwann geboren wurde und die Verheißung wirklich wahr wurde. Auch heute schauen wir uns wieder einen solchen Text an. Und ein Text, der in ganz besonderem Maß auch wieder ein prophetisches Evangelium im Alten Testament darstellt. Also im Prinzip die Botschaft von Jesus Christus, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Sünde, um alle Schuld dieser Welt auf sich zu nehmen, am Kreuz dafür zu sterben. Jesus, der einmal wiederkommen wird, der Richter ist und zugleich Retter. Und dieses Evangelium, dieser Rettung, dies finden wir so oft schon im Alten Testament. Und wir sehen, es beweist sich immer wieder in allen Texten, das, was Gott vorhergesagt hat, was er tun wird, das hat er auch eingehalten. Jesus Christus ist gekommen, deswegen feiern wir bald Weihnachten. Und wir wollen uns einen Text anschauen, der im Propheten des Jesajas steht. Und Jesaja, der hat so 736 bis 686 vor Christus ungefähr gewirkt. Also wieder eine lange, lange Zeit, bevor Jesus Christus überhaupt gekommen ist. Und wenn wir sein Buch lesen, das ist in der Bibel relativ lang, dann kann man das in zwei große Abschnitte einteilen. Zum einen spricht Gott davon von dem Thema Gericht. Dass er ein gerechter Richter ist, dass er Recht sprechen wird, dass er gerecht ist und für Gerechtigkeit sorgen wird und halt die Schuld auch verklagen wird sozusagen und die Schuld gezahlt werden muss. Und der zweite Teil von diesem Buch Jesaja, wenn man das mal ganz grob einteilt, berichtet von dem Heil, dass dieser Gott, der Richter ist, der ein gerechtes Urteil spricht, gleichzeitig kommt, um zu retten, um wiederherzustellen, um aufzurichten, um selber diese Schuld, die Last in dieser Welt auf sich zu nehmen und Rettung zu bringen. Und der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen, das ist so eine Einleitung in diesen zweiten Teil, wo es um das Heil geht. Und es ist wie ein Prolog, so eine Einführung oder eine Ouvertüre von einem großen Musikstück, wo schon ganz viele Höhepunkte drin vorkommen, ganz viele Themen, wie Gott Heil schenken wird, was mit diesem Heil begleitet wird. Und da ist die Rede von Trost, da ist die Rede von Sühne, da ist die Rede von, es gibt einen Weg in der Wüste. Von der Herrlichkeit des Herrn, von der Macht des Wortes Gottes und von der Macht und Zärtlichkeit des Erlösers, der gekommen wird und gekommen ist in Jesus Christus. Und ich möchte mit uns den Predigttext lesen aus Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Und ihr könnt ein bisschen kleiner, aber ein bisschen mitlesen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Und es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du sprichst, dass du gesprochen hast in dieser ganzen Menschheitsgeschichte, Herr. Und ich danke dir, dass wir heute wieder in einen Text schauen dürfen, Herr. Ja, wo du verheißt, Herr, den Retter und Erlöser, Herr. Wo wir Hoffnung schöpfen können und Erwartung hegen dürfen, weil du treu bist, weil du zu deinem Wort stehst, Herr. Weil wir wissen dürfen, dass das, was du vor so vielen Jahren verheißen hast, eingetroffen ist. Und viele Verheißungen, die noch offen sind, da vertrauen wir, Herr, dass sie eintreten, dass wir dich bei deinem Wort nehmen dürfen. Und dass wir ja immer noch Hoffnung haben dürfen, mehr denn je. Herr, wir wollen unsere Herzen aufmachen und wir wollen erwarten, dir zu begegnen, von dir berührt zu werden, von dir gelehrt zu werden. Rühre du uns ganz neu an, Herr. Ja, in allen Dimensionen, Herr, in unserem Körper, in unserem Denken, in unserer Seele, in unserem Herzen. Sprich du heute Morgen, Herr, hier durch dein Wort. Amen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Hier im Text finden wir insgesamt eigentlich viermal so Ausrufe, Aussprachen, wo nicht immer ganz klar ist, wer hier spricht. Aber hier in diesem ersten Tröstet, tröstet mein Volk ist ganz klar, das sagt Gott. Und dieser Trost, das ist das, womit er einsteigt, wo er sagt, habt Hoffnung. Es geht hier nicht um Mitleid, um Bemitleiden. Es geht hier, dass Gott uns ermutigen möchte. Er sagt, er möchte uns trösten. Diese doppelten Worte betonen nochmal diese Eindringlichkeit. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Trost ist, was zu Herzen geht. Eine aufrichtige Rede ist freundliche Zugewandtheit Gottes. Die Knechtschaft ist vorbei. Das ist auch eine Verheißung für das Volk Israel, weil sie in die babylonische Gefangenschaft kommen, verschleppt werden aus ihrem Land. Und diese Botschaft ist gerichtet, dass nach Gericht, nach dieser Zeit, wo das Volk Israel vertrieben wird, das Volk, das Reich an sich keinen Bestand mehr hat, danach gibt es Rettung. Und das, was das Volk Israel durchleidet, das ist nicht nur etwas Physisches, sondern das passiert auch in der unsichtbaren Welt und das passiert auch mit uns. Schuld ist vergeben, ist hier die Botschaft. Die Schuld wird vergeben. Gott schenkt ein Ende von Knechtschaft, von Sklaverei. Wir lesen in der Offenbarung, dass er ein Ende schenkt von Schmerzen, von Trost, von Leid. Der Satz, dass die Schuld vergeben ist, wird gefolgt von einem Satz, der vielleicht dem einen oder anderen aufstößt. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Was heißt denn, dass Gott doppelte Strafe schenkt, wenn doch die Schuld vergeben ist? Hier klingt an, dass Gott wirklich ein Gott ist, der wirklich gerecht ist. Und das klingt hier das mosaische Gesetz, was gegeben wurde dem Volk Israel, um Recht zu sprechen, um Recht wiederherzustellen. Und darin ist immer ganz besonders, dass wenn jemand ein Unrecht tut, er bestraft wird, aber auch dem, der Unrecht erleidet, soll wieder Gerechtigkeit erfahren. Gott ist ein Gott, der wirklich Schuld ernst nimmt, der das nicht auf die leichte Schulter nimmt, der ein Richter ist und Recht wirklich spricht und für Gerechtigkeit sorgen wird. Und das gilt sowohl für meine persönliche Schuld, aber auch das, was wir in dieser Welt sehen, das, was wir um uns herum wahrnehmen, das, was wir persönlich erleiden. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Das ist der zweite Teil und der erste Schuld. Was noch viel größer ist, ist, unsere Schuld wird vergeben. Obwohl wir diese doppelte Strafe verdient haben und Gott ein gerechtes Urteil spricht, schenkt er hier sogar noch vorgezogen genauso die Rettung. Nimmt das Urteil auf sich. Evangelium pur. Prophetisches Evangelium im Alten Testament auf das, was Jesus einmal vollkommen am Kreuz erkämpfen wird. Und das tröstet. Wir sind befreit. Wir brauchen kein Mitleid, weil das, was uns trennt, was uns gefangen hält, beseitigt ist und vergeben ist durch das, was Jesus getan hat. Trost und Hoffnung sind real. Das gilt für uns heute noch. Damals vor, in dieser Zeit, bevor Jesus war, war das die Verheißung und für uns ist Realität. Gott wendet sich uns zu. Unsere Schuld ist vergeben und egal, wo wir gerade drin stehen, Gott ist da als jemand, der sich erbarmt, der sich uns zuwendet, der uns trösten möchte und uns Hoffnung und Perspektive nach vorne schenkt. Wenn wir im Text weitergehen, lesen wir von Wegen, die in der Wüste vorhanden sind. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Ein Bezug wieder auch zur Weihnachtsgeschichte ist eigentlich auf Johannes der Täufer, der die Verheißung ist, wie wir im Matthäus Evangelium lesen, von genau dieser Prophezeiung, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und in dem Evangelium lesen wir, dass Johannes der Täufer dann kommt und genau das nochmal ankündigt, als Jesus geboren wird. Darauf hinweist, kurz bevor Jesus geboren wird und wir Weihnachten feiern können, weist Johannes als Prophezeiung, als Erfüllung der Prophezeiung, wie eine Stimme aus der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg. Und alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge, Hügel sollen erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden. Hier ist davon die Rede, dass wirklich eine Straße gebahnt wird. In der Ebene, in der Steppe, da wo noch kein Weg ist, wird ganz neu ein Weg geebnet werden, damit Gott in seiner vollen Pracht kommen kann. Und in der Wüste so einen Weg zu machen und sogar Ebene, also Täler aufzufüllen und Hügel Plan zu machen, das ist richtig viel Arbeit. Und das war damals tatsächlich so, das wurde damals tatsächlich so gemacht bei großen Königen, die Feldzüge gemacht haben und triumphal nach Hause gekommen sind. Oder manchmal sogar Götterstatuen wurde das zuteil, dass ihnen ein Weg geebnet wurde, wo sie langgetragen wurden. Ein Triumphzug. Am ehesten kennen wir es vielleicht aus dem Rom, wo die römischen Kaiser triumphale Züge hatten, um einzuziehen, um ihre Macht zu demonstrieren. Und hier lesen wir davon, wie genau so ein triumphaler Weg geebnet wird, damit Gott in seiner Herrlichkeit und Macht kommen kann. Und das ist die Verheißung, dass dieser Weg schon geebnet wird, dass dieser Weg bereitet wird, dass der Gott kommen kann. Und das ist Auftrag auch an uns, an das Volk Israel damals und an uns heute noch, den Weg unserem großen Gott zu ebnen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Gott fordert einfach heraus zu sagen, bereitet den Weg, ebnet den Weg. Er sendet uns dahin, er gebraucht uns, dass wir auch mit seine Botschafter sind, um seine Herrlichkeit den Weg zu ebnen. Und seine Herrlichkeit offenbart er sogar an uns und in uns und über uns hinaus, dass wir diesen Weg bereiten können, dass wir diese Herrlichkeit Gottes offenbaren können. Die Juden haben das tatsächlich so ausgelegt, diese physikalische Beschreibung, dass die Landschaft verändert werden soll, um einen Weg zu machen, dass wir genauso in unserem Inneren Gott den Weg bereiten müssen, dass wir uns im Inneren vorbereiten müssen und uns ganz auf Gott einzustellen, damit Gottes Herrlichkeit in uns Raum finden kann, damit Gottes Triumph in unserem Leben in voller Größe entfaltet werden kann. Was bedeutet das ganz praktisch? Der Ruf geht aus, bahnt den Weg unserem Herrn. Trotz unserer Schwachheit und unserer Schuld möchte Gott uns gebrauchen, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und das bedeutet, dass wir Gottes Herrlichkeit annehmen können. Dass wir gerade zu Weihnachten in dieser Adventszeit unsere Herzen aufmachen können, um Gottes Herrlichkeit in uns aufzunehmen. Gott neu zu begegnen. Gott zu sagen und einzuladen, Gott, komm du in mein Leben, komm du in meinem Herzen. Ich möchte dir den Weg öffnen, ich möchte mein Herz aufmachen, den Weg bereiten, dass du einziehen kannst in mein Leben. Und das hat was mit uns in unserer Haltung, in unserem Inneren zu tun, dass wir uns wirklich Gott hinhalten und ihm uns ganz neu öffnen und ihm immer wieder hingeben. Und das kann ganz praktisch sein, dass wir sein Reich bauen, dass wir vorbereiten, dass er kommt, dass wir seine Hände und Füße sind. Vielleicht gerade in dieser Zeit, wo so viele krank sind, einander zu helfen, einander zu begegnen, füreinander zu beten, die Herrlichkeit Gottes Raum zu geben, Hoffnung zu schenken in dieser Adventszeit. Ich weiß nicht, wie es euch mit Weihnachten geht. Weihnachten ist oft immer so ein Fest von Familie. Und oft ist das etwas Äußeres. Und vielleicht kennt es der eine oder andere von euch auch. Trotz einer großen Familie um sich herum kann man in seinem Herzen einsam sein. Trotz einem Beisammensein kann es im Untergrund brodeln und diese Gemeinschaft, dieses Beisammensein vergiftet sein. Es ist bei Weihnachten nicht immer alles schön und glänzend, wie es erstmal äußerlich sichtbar ist. Vieles brodelt auch im Untergrund. Und gerade zu Weihnachten in einer dunklen Jahreszeit gibt es auch viele Gründe, viel Zerbruch. Wird manchmal noch ganz neu sichtbar, was nicht heil ist in der Familie, in Beziehung. Und auch da hinein spricht Gott Trost. In unsere Herzen hinein, wenn es vielleicht bei dir so irgendwie so aussieht, dass bei dir noch nicht dieser Frieden da ist oder dieses äußere Licht in deinem Inneren, da möchte Gott Trost hineinsprechen. Und er möchte uns gebrauchen, um diesen Trost auch weiter hineinzubringen in unsere Familien, zu anderen Menschen, die Trost benötigen. Er fordert uns heraus, dass wir seine Herrlichkeit in uns aufnehmen, ihm den Weg in unserem Inneren bahnen, dass er einziehen kann. Und das weitergeben können, indem wir in unserem Umfeld den Weg ebnen können für die Herrlichkeit Gottes, die Mensch geworden ist an Weihnachten. Das ist das Ziel, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Gottes Wort ist beständig. Das passt auch ein bisschen zu der Botschaft von der Predigt aus der letzten Woche, wo auch die Rede davon ist, dass wir Menschen vergänglich sind. Wir haben aus Psalm 90 gehört, wo auch die Rede davon ist, dass das Gras schnell verdorrt, dass wir Menschen nur irgendwie einen Moment sind in Anbetracht auf diese lange Zeit, wo es diese Menschheit gibt, dass das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort von unserem Gott, das bleibt beständig und ewiglich. Und dieser Text ist der Beweis dafür. Dieser Text beweist mit, dass Gott verheißen hat, den Messias zu schenken, für diese Rettung zu sorgen. Und wir wissen, dass 650 Jahre später Jesus Christus gekommen ist und dieses Wort erfüllt hat. Und diese Verheißung in diesem Alten Testament, die wir jetzt in dieser Adventszeit auch lesen konnten, die wir lesen können, die sind wahr geworden in Jesus Christus. So viele Sachen, die Gott verheißen hat, sind wahr geworden in Jesus Christus, der gekommen ist. Gott hat über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Sachen vorhergesagt und er steht zu seinem Wort. Er hält seine Versprechen. Wir sind vergänglich. Das, was wir sagen, ist, ja, hat vielleicht kurzen Bestand, aber ist nichts in dem Vergleich zu Gott, wenn er spricht, wenn er Verheißung schenkt. Und wir können schon sehen, dass Gottes Wort wahr ist. Und es gibt noch ganz viele Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Aber dieser Text, dass Jesus gekommen ist, machen uns Mut in dieser Adventszeit ganz neu, wenn wir Jesus Geburtstag feiern, dass wir Gottes Wort vertrauen können. Dass Gott zu seinem Wort steht, dass sein Wort ewiglich ist. Das bedeutet, wir können Gott ernst nehmen. Wir können ihn beim Wort nehmen. Wir können ihn beim Wort nehmen, wenn wir im selben Kapitel im Jesaja ganz am Ende lesen, eine Verheißung, die wir ganz oft kennen, die vielleicht schon viele von euch gehört haben, wo steht, Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke. Genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Text, der erfüllt wurde in Jesus Christus, diese Verheißungen Gottes, die wahr geworden sind dadurch, dass Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er der Retter und Erlöser ist, den Gott angekündigt hat. Das macht uns Mut, auch diese Verheißung für uns wahrzunehmen, dass Gott ja Müden und Matten neue Kraft gibt, dass er uns auffahren lassen wird, dass er uns die Kraft gibt, wie Adler auf Adlersflügeln aufzufahren. Diese Verheißung können wir beim Wort nehmen, weil dieses Wort wahr ist, weil das einiges, was im Alten Testament verheißen ist, schon wahr geworden ist in Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Freudenbotschafter. Das ist auch unser Auftrag zu Weihnachten. Es gibt eine sehr bedeutende Übersetzung des Alten Testaments. Es ist ja sehr alt und noch bevor Jesus gekommen ist, wurde dieses Alte Testament, was ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde, in Griechische übersetzt, damit noch mehr Menschen Zugang zu Gottes Wort bekommen können. Und das ist die sogenannte Septuaginta. So wie wir heute auch ganz viele versuchen, in ganz vielen Sprachen möglichst die Bibel zu übersetzen, damit ganz viele Leute das so lesen können, gab es schon bevor Jesus gekommen ist, diese erste große Übersetzung. Und hier da in dieser großen griechischen Übersetzung wird dieses Wort Evangelium verwendet. In der Septuaginta steht hier diese Freudenbotschaft mit diesem griechischen Wort Euangelion. Und das ist das Wort, was wir kennen als Evangelium und auf Deutsch gute Nachricht. Und die gute Nachricht, das ist das, was wir finden in dieser Bibel, dass Gott den Messias verheißen hat, dass der Messias gekommen ist in Jesus Christus, dass er uns erretten und erlösen möchte und erlöst hat. Und diese gute Nachricht, von der ist hier die Rede. Zion, du Freudenbotin, steig auf einem hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Zion ist ein Berg in Jerusalem und damit ist gemeint hier mit Zion und mit Jerusalem, ist das Volk Israel gemeint. Dass das Volk Israel Freudenbotschafter sein soll dafür, dass Gott den Messias verheißen hat, dass Gott Rettung schenken wird. Und sie sollen auf einen Berg steigen, sie sollen mit lauter Stimme verkünden, Gott ist da. Er ist da mit Vollmacht, er ist mit Trost da, er ist mit Rettung da. Er kommt auf den Weg, den er in der Wüste geebnet wird für ihn, dass seine Herrlichkeit und Vollmacht kommt auf diese Welt. Dieser gerechte Richter, der gleichzeitig zum Retter wird, er kommt. Das ist die Botschaft, die weitergesagt werden soll. Gott ist der Herr. Und wie kommt er? Er kommt gewaltig. Sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wir lesen hier davon, dass Gott kommt. Dass wir diese Botschaft weitersagen sollen. Und wir sehen hier eigentlich zwei Aspekte, wie Gott kommt. Er kommt gewaltig. Er kommt in großer Vollmacht. Er kommt als derjenige, der imstande ist, diese Welt zu schaffen, der imstande ist, alles zu tun, der einfach nur spricht und es geschieht. Es entsteht aus dem Nichts. Er kommt mit einer unvorstellbaren Macht und Kraft. Und er wird diesen Bösen, er wird allem Schlechten in dieser Welt, allem Schmerz, allem Leid, allen Tränen ein Ende bereiten. Das lesen wir in der Offenbarung. Das ist genauso Wort, was wir jetzt schon ja, als Wahrheit ergreifen dürfen. Und er kommt gewaltig. Er kommt als wirklich ein König. Mit Autorität, mit Herrschaft. Aber der zweite Aspekt, wie er kommt, ist irgendwie fast wie gefühlt so ein Gegenteil. Das einerseits ist diese Vollmacht, diese Stärke und diese Kraft. Und auf der anderen Seite stellt sich Gott hier uns vor als ein Hirte, als ein Seelsorger, als jemand, der sich kümmert, als jemand, der uns behandelt wie seine Lämmer, die er in den Arm nimmt, die er in den Bausch seines Gewandes nimmt und dort trägt. Der Bausch eines Gewandes ist, die Leute hatten ja damals so lange Gewänder an, die von den Schultern bis zu den Boden gereicht haben und hatten meistens so einen Gürtel umgegürtet. Und der Bausch ist dann entstanden, wenn sozusagen hier vorne so zwei Teile so zusammenkamen. Und der Bausch war, wenn man hier diesen einen Teil so aufmacht, dass man hier sowas reinstecken konnte. So. Und das ist der Bausch, kann man immer noch mit einer Jacke vielleicht noch mal nachvollziehen, ich hätte eine Jacke mitnehmen, dass man hier unter der Jacke sozusagen, das ist der Platz, wo Gott seine Lämmer trägt. Also ganz nah an seinem Herzen. Gott kommt als derjenige, der seine Lämmer sucht, dass er seine Lämmer schützend in seinen Armen trägt, ganz nah bei sich. Der es gut meint. Das finde ich total krass, diese irgendwie gefühlt Gegensätzlichkeit, diese Kraft, Vollmacht, Power und auf der anderen Seite dieses sanfte, zugewandte, zärtliche, liebevolle, wie er kommt. Und wir lesen, ja, die Lämmer trägt er so in seinem Bausch ganz nah bei sich und die Mutterschafe, die auch geholfen haben, die Herde zu leiten, die führt er. Und auch dieses Wort, was hier für führen gebraucht wird im Hebräischen, ist ein so liebevolles, schützendes, zärtliches Wort, was hier gebraucht wird, was so wärmend, so wohltuend ist. So kommt Gott. So kommt Gott mit seiner Herrlichkeit. mit ganz viel Kraft, mit Vollmacht, dass er allem Schmerz, allem Leid irgendwann mal ein Ende bereiten wird. Und auf der anderen Seite so persönlich, so zugewandt, so hoffnungsvoll, so mitfühlend, so ganz nahbar. Und dafür, diese Botschaft dürfen wir in uns aufnehmen. Und für diese freudige Botschaft sollen wir auch Botschafter sein. Wir dürfen diese Freude auch weitertragen. Wir haben sie vielleicht schon viele von uns erlebt in unserem Leben. Und wir dürfen davon erzählen, dass Jesus gekommen ist, dass Gott gekommen ist in Vollmacht und so persönlich als Hirte. Wir können getröstet sein, wenn Gott in dieser Herrlichkeit kommt, wenn dieser Weg geebnet wird. Gott wendet sich uns zu. Er schenkt Hoffnung. Und diese Hoffnung, diese dürfen wir weitertragen in der Adventszeit. Lasst uns wirklich solche Freudenbotschafter sein in dieser Adventszeit und jetzt kurz vor Weihnachten. Sei es irgendwie in unserer Familie hinein, wenn wir miteinander sind, Freudenbotschafter zu sein. Sei es jetzt bei den Weihnachtsfeiern, sei es in dem Zusammensitzen im Büro, wo man noch irgendwie kurz vor Weihnachten noch einen kleinen Glühwein zusammen trinkt oder was auch immer. Lasst uns Freudenbotschafter sein und hinweisen auf diesen Gott, der kommt in Herrlichkeit. Dass wir wirklich Weihnachten verkünden können, was ist an Weihnachten passiert. Nicht nur der Weihnachtsmann von Coca-Cola rot, wie Stevie schön bei den Rangern in seiner Andacht gesagt hat, sondern Jesus ist geboren. Wir feiern die Geburt des verheißenen Messias, dass Gott auf diese Welt gekommen ist in seiner Herrlichkeit und dass er Hoffnung für uns hat, dass er uns Trost schenken möchte, dass er uns Perspektive schenkt, dass er uns begegnet mit seiner Kraft und mit seiner Liebe, mit seiner Güte. Wo können wir Gottes Trost weitersagen, jetzt in dieser Adventszeit? Wo können wir den Weg bereiten, auf ihn hinweisen? In Worten oder auch in Taten, in praktischen Hilfen bei Krankheit, bei Zerbruch, bei da, wo Hilfe benötigt wird. Weihnachten ist nicht immer alles heil und hell, aber wir haben einen Gott, der wirklich Heilung mit sich bringt, der Kraft in sich trägt, um auch schwere Situationen auszuhalten, der wirklich einen ernsthaften Trost in sich birgt, der kein Vertrösten ist, sondern den wir beim Wort nehmen können, weil sein Wort wahr ist, weil seine Verheißungen wahr sind, wahr geworden sind und wahr werden. Darauf können wir vertrauen, daran können wir uns festhalten. Diese Hoffnung können wir schöpfen und bitte auch weitergeben. Gott kommt in Vollmacht als Herrscher und er kommt als Hirte. Und ihr Lieben, vielleicht tut es euch einfach gut. Manchmal braucht man das für sich als erstes selber, sich vorzustellen, wie Gott einen irgendwie als dieses Lamm in seinen Bausch nimmt und wir ganz nah bei Gott sein können, um Trost zu schöpfen. Lasst uns einen Moment nehmen, einfach innehalten, dass wir einfach das vielleicht für uns als allererstes in Anspruch nehmen können. Den Trost von Gott in allem Schweren, in allem, was gerade in unserem Leben auch turbulent ist. Dass wir einfach bei ihm sein können, dass wir wissen dürfen, er trägt uns wie ein Lamm in seinem Bausch. Er bringt Trost. Und dann zu überlegen, wie können wir diese Herrlichkeit Gottes auch weitertragen, um Freudenbotschafter zu Weihnachten zu sein. Ich möchte beten und lasst uns vorher noch einen kleinen Moment innehalten, um es einfach sacken zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Danke, dass du dein Wort einhältst, Herr, dass wir sehen können in der Geschichte, wie du Sachen versprichst und sie hältst, dass über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg dein Wort wahr ist und wir dich bei deinem Wort nehmen dürfen. Und ich danke dir, dass du gekommen bist als Tröster, Herr, dass wir deinen Trost für uns selber in Anspruch nehmen dürfen, Herr, dass wir uns bei dir bergen dürfen, wie ein Lamm ganz nah bei dir, Herr. Herr, ich wünsche mir so, dass wir das in uns selber erleben dürfen zu Weihnachten, Herr. Dass wir ganz neu Trost und Hoffnung schöpfen dürfen und Freudenbotschafter sein dürfen, dir den Weg ebnen dürfen, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns berufst, dass du uns zeigst, wie wir wirklich diese Freudenbotschafter auch sein können für unsere Familien, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Mitschüler, da wo du uns hingestellt hast, Herr. Dass wir den Weg ebnen können, auf dich hinweisen, auf derjenigen, der voller Herrlichkeit ist, voller Trost, als jemanden, den man beim Wort nehmen kann, der Hoffnung schenkt in diese Zeit, in diese Welt, in diesen Trubel dieser Welt, Herr. Hab Dank, dass wir ja jetzt in der kommenden Woche den Geburtstag feiern dürfen von Jesus Christus, dass du damit deine Verheißung wahrgemacht hast, Herr. Herr, wir wollen dich beim Wort nehmen. Mach du uns mutig und zeig du uns, wie wir deine Botschafter sein können in dieser Welt. Sei es durch ganz praktische Taten und sei es durch Worten, sei es durch Hoffnungs- und Freudenbotschafter, einfach wortwörtlich, Herr. Hab Dank, dass du kommst als mit Vollmacht, mit Macht und Gewalt und als liebender Hirte, Herr. Hab Dank für deine Verheißung. Amen.